Willkommen zu einer weiteren Folge Podcast Hart. Und ich habe direkt zwei Frauen hier an den Mikros, direkt um die Ecke von uns am Studio. Und zwar habe ich einmal die Nicole Krause-Schwanitz und einmal die Heike Jandewert von Promovere e.V. Ja, hallo ihr beiden.
Guten Morgen, hallo, Piet.
Morgen. Erstmal schönstes Wetter draußen, die Sonne scheint. Und ich wusste gar nicht, dass ihr das Büro auch hier habt. Hier ist das Leitungsbüro, glaube ich, ne? Auf der Gladbecker Straße 24, zweite Etage, normalerweise Gerichtsstraße 4, ne?
Richtig, genau so.
Promovere habe ich zugegebenermaßen Ende letzten Jahres zum ersten Mal was von gehört. Hab ich da so ein bisschen eingelesen. Erklärt mal ganz kurz, was ist und was macht der Promovere e.V. und seit wann gibt's euch? Einer von euch beiden muss jetzt ran.
Okay, ich erzähle mal was zum Promovere. Wir haben uns in 21 überlegt, dass wir gerne mit einer ganzen Reihe von Kollegen, von Fachkräften, aber auch mit Betroffenen, mit Angehörigen nochmal was Besonderes tun möchten für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Etwas, was vielleicht so noch nicht da gewesen ist oder etwas, was auch vielleicht besonders schwierig ist. Aber wir waren alle sehr engagiert und dann haben wir den Promovere e.V. gegründet, um Menschen zu begleiten, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Zum Teil auch schon sehr, sehr lange betroffen, zum Teil vielleicht auch gerade erst erkrankt. Aber wir wollten diesen Menschen eine Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen. Und vielleicht ist das Besondere daran, dass wir diese Menschen wirklich beteiligen wollen in der Suche, was heißt denn überhaupt Teilhabe an der Gesellschaft?
Da müssen wir gleich in die Tiefe auch nochmal gehen. Promovere habe ich natürlich geguckt. Promovere, was heißt das? Vorwärts bewegen, fördern, weiterentwickeln. Da habe ich natürlich einmal geschaut. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Nicole, es ist ein Verein. Seit wann gibt's euch?
Also wir sind in der nächsten Woche ganze 4 Jahre alt.
4 Jahre schon.
Ja.
Und ihr seid Mitbegründerin?
Ja.
Also ihr wart seit dem ersten Tag dabei. Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn?
Aktuell haben wir 36 Mitarbeitende, wobei jetzt nächsten Monat und übernächsten Monat tatsächlich auch noch 2 neue Kolleginnen hinzustoßen werden. Und ja, dann pendeln wir uns so bei 38 ein.
Alles auch Ehrenamtliche dabei oder alles Festangestellte, die in dem Verein dann arbeiten?
Wir haben aktuell
noch... Das ist ungewöhnlich für einen e.V., also für einen eingetragenen Verein, dass da so viele Leute arbeiten. Das ist krass.
Ja. Also aktuell haben wir noch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin tatsächlich und alle anderen sind natürlich in unterschiedlichen Beschäftigungsumfängen hier bei uns tätig.
Also schon sehr, sehr, sehr groß. 4 Jahre jetzt hier in Bottrop am Start und eure Ziele und eure Leitidee ist ja Menschen zu betreuen oder Menschen zu helfen, die eine psychische Erkrankung haben. In jeglicher Form psychischer Erkrankung, egal was für eine psychische Erkrankung oder können jetzt erstmal jeder zu euch kommen?
Ja, es kann jeder zu uns kommen, der eine psychische Erkrankung hat.
Okay.
Auch im Rahmen von Komorbidität, also eine Suchterkrankung geht einher. Wir betreuen aber nicht Menschen mit einer reinen Suchterkrankung, dafür haben wir keine Zulassung. Wir glauben auch nicht daran, dass es Menschen gibt, die einfach nur suchterkrankt sind, ohne dass sie eine psychische Problematik haben.
Ist auf jeden Fall definitiv was dran, stimmt. Ihr unterstützt die Menschen und euer Angebot orientiert sich praktisch immer individuell an den Bedürfnissen der Teilnehmenden, die halt hier sind. Also es kommen Klienten zu euch. Wie viele Klienten habt ihr denn so, die ihr betreut?
Also wir haben jetzt rund 160 Menschen hier an Bord. Wir bieten ja 3 unterschiedliche Leistungen an. Mhm. Einmal das ambulant betreute Wohnen über den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
Ja.
Und dann haben wir noch 2 Krankenkassenleistungen hier. Einmal die Soziotherapie und die ambulant-psychiatrische Pflege.
Mhm. Das sind dann Gesprächstherapien und sowas, die ihr dann anbietet, oder?
Na, die Schwerpunkte sind schon unterschiedlich. Also die ambulant-psychiatrische Pflege zum Beispiel ist für Menschen, die noch nicht in diesem Chronifizierungsprozess reingeraten sind letztendlich. Also wir haben ganz viele Patienten, die wir aus stationären Behandlungen übernehmen, weil sie für eine stationäre Behandlung zu gesund sind letztendlich und aber alleine zu Hause zurechtzukommen, einfach noch zu krank. Und da kommen wir dann ins Spiel.
Interessant auf jeden Fall. Also braucht ihr da eine spezielle Ausbildung, um diesen Job hier machen zu können, Heike? Braucht man da irgendwas?
Ja, man braucht vor allen Dingen viel Erfahrung. Ja. Viel Erfahrung und viel Menschlichkeit. Aber man braucht auch Erfahrung im Umgang mit psychisch krank. Wir beschäftigen hier unterschiedliche Berufsgruppen. In der ambulant-psychiatrischen Pflege zum Beispiel arbeiten Krankenpflegepersonal und die müssen mindestens 2 Jahre Berufserfahrung haben mit dem Themenfeld psychisch krank.
Also ihr lasst jetzt nicht einfach Leute hier in euren Job, die mit sowas gar keine Berührungspunkte haben. Ihr müsst schon darauf achten. Ich meine, eine Grundempathie, also dass man mit Menschen gut umgehen kann, gehört ja dazu, aber man braucht auch diese fachliche Kompetenz dafür, absolut, um damit psychisch kranken Menschen zu arbeiten. Okay, wenn jetzt ein, sagen wir Klient, Patient, was sagt ihr zu denen?
Wir haben beides, genau.
Okay, also sag ich mal, Patient, wenn Patienten zu euch kommen und sich getraut haben, und da kommen wir gleich auch nochmal zu, das überhaupt sich zu überwinden, irgendwo hinzugehen und sich Hilfe zu holen, weil viele Leute wissen ja auch gar nicht, was gerade mit ihnen los ist, und da ist auch der Übergang zu einer schlechten Phase und zu einer wirklichen psychischen Erkrankung, ist ja manchmal auch so fließend, das weiß man ja da gar nicht. Wenn die jetzt zu euch kommen, wie schnell können die denn von euch betreut werden? Oder habt ihr eine Warteliste? Weil man ja ganz oft hört, wenn jemand auf diese Art und Weise eine Betreuung braucht, dann ja, Warteliste, 1 Jahr warten. Kriegen die sofort bei euch einen Platz?
Also ich glaube, der erste Schritt ist natürlich, den Weg hier zu uns zu finden und mit uns darüber ins Gespräch zu gehen. Das, was wir erleben, sobald die Menschen schaffen, sich Hilfe zu holen, also auch egal wo, also völlig unabhängig jetzt vielleicht auch von uns, aber diesen Weg erstmal zu gehen, das kostet Überwindung. Es bringt aber auch schon ganz schön viel. Mhm. Also überhaupt erstmal zu öffnen, wo habe ich Schwierigkeiten, was ist gerade wirklich los? Und wir haben dann natürlich den Anspruch, auch so schnell wie möglich Hilfen zu installieren, wie auch immer die dann aussehen. Also wir haben auch teilweise eine kleine Warteliste.
Das ja, bleibt ja nicht aus.
Der Bedarf ist einfach sehr, sehr hoch.
Das unterschätzt man komplett. Also erstmal psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft werden immer mehr, werden immer deutlicher. Gab es wahrscheinlich schon immer, aber viel mehr Leute trauen sich damit auch wirklich offen umzugehen. Das ist so mein Empfinden. Man muss ja auch sagen, viele, ich weiß nicht, ob die sich schämen dafür, dass die so eine Behandlung machen. Also ich habe selber auch gemacht, mal 2,5 Jahre so eine Gesprächstherapie. Ich bin damit sehr offen umgegangen, weil ich das eher für stark als für eine Schwäche halte, damit auch ganz offen umzugehen. Tun die Leute sich schwer, dann zu euch zu kommen?
Es ist unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die uns begegnen, die sagen, es ist, wie es ist. Und jetzt muss mal jemand hier ran und ich brauche Unterstützung. Wir haben aber natürlich auch Menschen an Bord, die haben schon eine sehr lange Leidensreise auch hinter sich, bis sie letztendlich erstmal bei uns ankommen.
Mhm. Wenn ihr euch mit Leuten unterhaltet, wie würdet ihr, Heike, euren Job beschreiben? Also was genau machst du oder macht ihr?
Ich glaube, dass man das gut so beschreiben kann, dass wir Menschen in allen Fertigkeiten unterstützen, die es im Alltag braucht. Also egal, ob man psychisch erkrankt ist oder nicht, wir Menschen haben ja alle ein Leben. Wir haben Beziehungen, vielleicht eine Partnerschaft. Wir leben in Mietverhältnissen oder haben ein Eigentum. Wir müssen zwischendurch zum Arzt gehen, weil wir krank sind oder uns untersuchen lassen müssen. Wir brauchen alle Geld, um zu leben. Wir müssen von diesem Geld auch einkaufen. Und das müssen psychisch erkrankte Menschen ja auch. Und so schafft es der eine, vielleicht ganz gut einkaufen zu gehen, aber er hat Stress mit seinem Partner oder in seiner Partnerschaft. Oder es gibt Ärger mit dem Vermieter, weil der Hausflur nicht geputzt ist, weil der Mensch vielleicht an Depressionen erkrankt ist und er hat überhaupt keine Motivation, den Hausflur zu putzen. Also alles Dinge, die uns im Leben auch ereilen, die wir ja noch keine Diagnose haben. Und da kommen wir dann ins Spiel. Also wir sind Streitschlichter, Ehebegleiter, Einkaufsbegleiter, wir sorgen dafür, dass notwendige Anträge gestellt werden, damit auch wieder Geld aufs Konto kommt. Wir helfen dabei, Schulden zu regulieren, notwendige Ärzte aufzusuchen, zu gucken, was sind eigentlich nächste Schritte, oder auch, was möchte ich denn eigentlich mal in meiner Freizeit machen, damit ich mich nicht nur mit dem Thema Krankheit beschäftige. Was möchte ich in meinem Leben eigentlich noch haben und was habe ich für Perspektiven? Was habe ich aber auch für Wünsche? Was habe ich überhaupt für Träume? Und wie komme ich dann dahin?
Also ihr seid praktisch, ich wollte jetzt Alltagshelfer sagen, aber ich finde, das Alltagsengel passt schon ganz gut. Also ihr helft den Leuten, in Anführungsstrichen, das normale Leben führen zu können, auch mit einer psychischen Erkrankung. Weil es halt manchmal Hindernisse gibt, Ich habe das manchmal auch, ich habe auch keinen Bock, den Flur zu putzen manchmal, aber aber das ist dann eher Faulheit. Und ich weiß genau, was du meinst.
Ja, wir haben immer mehr Menschen, Piet, die von sozialen Ängsten betroffen sind.
Ah, okay.
Und auch viele junge Menschen. Und wenn ich soziale Ängste habe, dann habe ich ja Angst vor anderen Menschen. So haben wir Menschen, die zum Beispiel noch nie in einem Café waren, weil sie sich einfach gar nicht trauen, da reinzugehen. Sie können nicht einschätzen, was sind das für Blicke, die mich da empfangen. Was ist das für eine Atmosphäre? Fühle ich mich hier willkommen? Und wenn ich noch nie in einem Café etwas verzehrt habe, dann habe ich auch eine Unsicherheit in mir. Was ist denn, wenn mein Schinken noch an der Gabel hängt zum Beispiel? Gucken dann plötzlich alle. Und was soll ich denn dann bloß machen? Und das sind auch Sachen, die wir üben. Also wir begleiten Menschen in einen Café.
Also das ist echt krass, weil das sind ja so Sachen, über die man sich wirklich gar keine Gedanken macht. Das sind dann halt für uns so, man geht in den Café, trinkt einen Kaffee, quatscht mit jemandem, sagt am Nachbartisch Hallo. Und alles ist gut.
Mhm.
Und der soziale Aspekt ist sowieso in unserer heutigen Gesellschaft, haben wir gerade noch in einer Folge drüber geredet, über Vereinsamung von Menschen, die dann auch wirklich zu Hause rumhängen und niemanden haben, mit dem die wirklich reden können. Und diese Sozialangst, die ist schon sehr, sehr, sehr interessant und ist wahrscheinlich auch sehr, sehr weit verbreiteter, als man denkt, ne? Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, den Verein zu gründen, Nicole? Also habt ihr gesagt, pass auf, wir brauchen sowas? Hattet ihr selber Berührungspunkte damit, mit diesem Thema und habt dann einfach gemerkt, ey, man kriegt einfach keine Hilfe?
Naja, also ich meine, ich bin ja von Haus aus Krankenschwester. Mhm. Ich habe viele Jahre im klinischen System gearbeitet und habe irgendwann für mich festgestellt, also so wie es jetzt ist, möchte ich einfach nicht mehr weiterarbeiten. Und habe dann natürlich überlegt, wie kann es für mich nochmal gehen? Und dann habe ich vor 7 Jahren eben das ambulante System kennengelernt und habe für mich auch erstmal den Blick dafür entwickeln können, was ist eigentlich auch möglich. Also welche Wirkungskraft habe ich als Einzelner oder auch im Netzwerk, Menschen wirklich zu begleiten, zu unterstützen und erstmal scheinbar unmögliche Dinge auch möglich werden zu lassen. Ja, ich glaube, Heike und ich haben eine sehr ähnliche Haltung und sehr ähnliche Werte in uns. Und da war schnell klar, wir beide zusammen
machen das. Ja. Ja, das ist ja auch eine erfüllende Arbeit, Heike, ne? Also das ist ja auch, wenn du da mit den Menschen zusammenarbeitest und da auch siehst, dass du denen wirklich helfen kannst und die Vertrauen zu dir haben. Ich stelle mir schon vor, dass das wirklich, neben dem ganzen Bürokram, der keinen Spaß macht, aber mit den Menschen zusammenzuarbeiten, ist ja auch irgendwie erfüllend.
Ja, es ist erfüllend und es ist also unglaublich wirksam. Also Menschen, die psychisch erkranken, die sind fast immer von Einsamkeit betroffen. Also Angehörige, Freunde ziehen sich zurück. Es macht ihnen Sorge, es macht ihnen Angst. Es führt auch zu Unverständnis oder auch dazu, dass vielleicht Angehörige sich selbst nicht mehr als wirksam erleben. Aber wenn die Menschen hier ankommen, sind sie meistens sehr, sehr einsam. Oftmals sind wir die einzige verlässliche Beziehung in deren Leben. Und dann ist es im ambulant betreuten Wohnen auch noch so, das muss man sich so vorstellen, dass die Hilfen sehr langfristig angelegt sind. Das sind ja Menschen, die schon chronifiziert erkrankt sind. Die sind also schon teilweise sehr lange Jahre krank. Und dann erleben die bei uns zum ersten Mal wieder das Gefühl von Gemeinschaft, von Zugehörigkeit. Wir erleben mit denen viele Weihnachten, Silvester, Ostern.
Das macht ihr auch. Ihr seid auch an den Feiertagen für die da.
Ja, wir haben ein Krisentelefon. Wir halten ein Krisentelefon vor und sind 24/7 erreichbar.
Boah, das erstmal leisten zu können, ist natürlich auch extrem. Aber Chapeau, dass ihr das macht. Und wir kommen jetzt gerade zu den betreuten Wohnen. Das interessiert mich. Wo wohnen die? Wohnen die in Wohngruppen? Und wie lange wohnen die in diesen betreuten Wohnen? Das ist mal, wäre mal ganz interessant zu wissen. Wochen, Monate, Jahre? Ich weiß nicht, wie lange bleiben die da?
Und das ist so irreführend.
Genau.
Ich führe das mal weiter aus.
Sagen, ja.
Das ist auch für Menschen irreführend, die unsere Hilfe suchen. Weil es heißt ambulant betreutes Wohnen. Das ist ein Begriff aus der Eingliederungshilfe, den gibt es schon ewig. Die Menschen, die wir begleiten, wohnen aber alle in eigenen Wohnungen.
Ah.
Wir haben gar kein Wohnheim. Das gibt es auch. Das heißt heute besondere Wohnform. Aber unsere Hilfen sind rein ambulant. Und das ist auch unser Angebot. Wir unterstützen Menschen, dass sie in ihren eigenen Wohnungen wohnen können.
Ja,
mit allem, was es dazu braucht.
Okay, also ihr helft denen, in ihren eigenen Wohnungen wirklich das Leben so zu führen, dass sie vernünftig klarkommen. Bei den Kleinigkeiten helft ihr. Manchmal sind es vielleicht für uns so Kleinigkeiten, für die riesige Sachen, die halt da anstehen. Einsamkeit, einfach mal ein Gespräch ist wahrscheinlich schon mit das Wichtigste, was man so machen kann. Du hast gerade auch von Familien geredet, mhm, ne, und von Angehörigen. Ist es oft so, dass die Angehörigen überfordert sind mit der Person, die dann eben an dieser psychischen Erkrankung leidet? Und wann braucht man dann Hilfe? Weil ganz oft kriegt man es ja noch irgendwie hin, seinem Partner, Partnerin, Kind, wie auch immer, noch irgendwie beizustehen. Aber irgendwann kommt ja so ein Punkt, wann können die diese Sache nicht mehr leisten? Wenn du sagst, im normalen Umfeld Einsamkeit, okay, der wohnt alleine, aber gibt es auch welche, die zusammenwohnen, weil du gerade auch von Partnerinnen geredet hast oder Partnern geredet hast?
Ja, durchaus auch. Wir haben natürlich noch Klientinnen und Patientinnen hier an Bord, die auch noch Partner und Eltern und Geschwister und so weiter haben. Ich glaube, wir können natürlich die Erkrankung von Patientinnen oder auch Klientinnen nie isoliert betrachten. Also das Familiensystem, wenn es denn noch eins gibt, mhm, muss natürlich immer mit involviert sein. Und natürlich hat es auch Auswirkungen im familiären Miteinander, also so eine Erkrankung. Wenn jemand nicht schafft, den Alltag zu bewältigen, morgens aufzustehen, die täglichen Pflichten erfüllen zu können, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf eine Partnerschaft, ja, ne, und auf eine familiäre Beziehung.
Ist denn die häufigste, weil ich jetzt gerade Einsamkeit, es nicht schaffen aufzustehen und so, sind das die häufigsten Sachen? Ist das eine Art von Depression?
Also das, die Diagnosen stellen natürlich die psychiatrischen Fachärzte. Mhm. Wir kriegen ja nur ein erstes Gefühl und einen ersten Eindruck, worüber könnte es sich da handeln. Mhm. Und wo gibt es Einschränkungen? Was sind mögliche Symptome? Aber natürlich sind wir nicht diejenigen, die die Diagnose stellen.
Klar.
Genau. Wir begleiten dann zu Fachärzten, die dann in die Diagnostik gehen. Genau.
Wenn Leute zu euch kommen, Heike, die kommen ja dann auch wirklich freiwillig. Das heißt, da muss man gar nicht groß fragen. Klar, die tun sich am Anfang bestimmt auch noch schwer, mal wirklich was zu sagen. Vielleicht kommen manche sofort ins Reden, manche sitzen erstmal und haben diesen Schritt gemacht und müssen sich dann auch überwinden, das zu machen. Hast du schon mal gesagt, okay, wir sind hier jetzt an so einem Punkt, wir können dich unterstützen, aber das übersteigt unsere Kompetenz? Es gibt ja auch etwas schwierigere Fälle.
Ja, es gibt ganz schwierige Fälle. Aber ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also wir kommen immer wieder in Vereinbarungen, wie kommen wir da wieder zusammen? Und meistens können wir mit allen gute Lösungen finden, wie kann die Zusammenarbeit weitergehen und was braucht es jetzt auch? Jeder bringt ja vielleicht auch ein anderes Problem mit, warum es schwierig wird. Also wo wir natürlich das Hilfesystem weiter ausweiten müssen, ist in allen Fällen von akuter Suizidalität, also wenn Menschen sich selber das Leben nehmen wollen, weil sie in einer akuten Krise sind, dann müssen wir auch weiterführende Hilfen hinzuziehen. Dann müssen KlientInnen oder PatientInnen möglicherweise eine Zeit lang nochmal in die Klinik.
Klar, es gibt dann diese Akutsituation, da muss man halt auch wirklich, ja, da habt ihr auch eine Verantwortung und wisst ja schon genau, ja, das genau machen wir so, das können, ja, wir so nicht handeln. Genau. Da sind Suizidetendenzen und deswegen muss man jetzt da halt anders eingreifen.
Und vielleicht ist das auch ein schönes Beispiel, weil wir ja auch wissen, die Menschen sind ja nicht umsonst hier. Also die, mhm, haben schon wirklich Sorgen, vielleicht auch viele traumatische Ereignisse in ihrem Leben gehabt, die sie an diesen Punkt geführt haben. Also müssen wir ja schon viel früher denken. Wir warten ja nicht erst, bis eine so kriselige, ja, Situation eintritt, ja, dass wir weiterführende Hilfen hinzuziehen müssen, sondern wir gehen vorher schon ins Gespräch und gucken, wenn so ein Fall eintritt. Was hilft denn dann eigentlich? Was hat in der Vergangenheit schon mal geholfen? Was ist vielleicht auch überhaupt gar nicht hilfreich? Also was dürfen wir auf keinen Fall machen oder sagen, weil das nicht hilfreich ist? Und alle Menschen, die wir hier begleiten, sind so unterschiedlich. Jeder braucht was anderes. Jeder hat was anderes erlebt in seinem Leben. Jeder trägt ein anderes Päckchen. Und ich glaube, das ist auch das Ziel unserer Arbeit. Also wir interessieren uns schon wirklich, was ist das denn Mensch, den wir da vor uns haben. Wenn ich jetzt nochmal gucke auf das Familiensystem und die Angehörigen, die möglicherweise nicht mehr da sind, weil sie es nicht geschafft haben, weil sie überfordert waren, weil es zu Streit gekommen ist. All das, was wir aus unserem Leben auch kennen, dann spielen die ja trotzdem noch eine Rolle. Also auch der Vater, der sich vielleicht schon ewig nicht mehr gemeldet hat, ja, der ist einfach wichtig. Und auch den Schmerz darüber besprechbar zu machen, dass es keinen Kontakt mehr gibt. Alles, was wir haben in unserem Umfeld, müssen wir immer wieder mit einbeziehen und mitdenken. Wie hängen die Dinge eigentlich zusammen? Weil niemand wird im luftleeren Raum krank.
Und das ist ja auch das Komplexe an der Geschichte, was psychische Erkrankungen angeht. Heute in unserer Gesellschaft ist es so, Es gibt immer vermehrt psychische Erkrankungen und ich habe auch das Gefühl, dass es immer ernster genommen wird, aber dennoch noch nicht so ernst, wie man es eigentlich nehmen sollte. Also du kannst besser mit einem gebrochenen Arm oder mit 50 Fieber irgendwo hingehen, als zu sagen, ich komme gerade nicht klar, ich brauche gerade Ruhe in meinem Kopf. Das ist heutzutage auch noch so ein Punkt. Das hatte ich damals auch mit unserem Gast in der Depressionsfolge besprochen, die wir auch schon hatten, dass er eigentlich mehr als faules Schwein als kranke Person abgestempelt wurde. Und damit muss man ja auch erstmal psychisch klarkommen.
Burnout geht besser, dann hat man sich für das System wenigstens noch kaputt malocht.
Ja.
Und ist darüber erkrankt. Das mache ich jetzt so läppisch und lache auch darüber. Das ist ja gar nicht zum Lachen.
Natürlich.
Aber wenn wir darauf gucken, wie guckt denn Gesellschaft auf psychisch krank? Ist das möglicherweise noch eine Form von psychischer Erkrankung, die kann ich anerkennen, weil das kann ich mir vorstellen. Also da ist jemand unter dem ganzen Leistungsdruck zusammengebrochen
den
und
er
kann
auch,
jetzt nicht
er
mehr.
Er hat geleistet und jetzt bricht er halt so genau.
Ja, das. Genau. Und das kann ich vielleicht besser anerkennen, als zu verstehen, warum erkrankt jemand an Depressionen oder warum hört jemand Stimmen. Das kann ich mir einfach nicht erklären. Und es macht mir gleichzeitig Angst, weil ich ja nicht einschätzen kann, kann ich an sowas auch erkranken?
Krass, habt ihr, also wo du gerade sagst, ich hört jemand Stimmen, das ist natürlich wieder ein ganz anderes Krankheitsbild. Ne? Also es gibt ja diese Schizophrenie, es gibt ja paranoide Tendenzen, es gibt ja alles Mögliche. Ne? Und wo wir dann ganz schnell wieder, wenn hört jemand Stimmen, hui, da sind wir schon an so einem Punkt, da muss man auch erstmal sehr, sehr, sehr tief drauf eingehen, um überhaupt zu verstehen. Und ich würde mir auch schwer tun zu glauben, dass da wirklich jemand ist. Das nimmt, also wenn ich jetzt mit mir sage, ich höre Stimmen, würde ich sagen, ja klar, ne, höre ich manchmal auch. Aber nee, aber das ist, da muss man ja wirklich dann, also da muss man wirklich tief reingehen, damit man dann auch wirklich, wirklich greifen kann, dass der macht ja keine Witze darüber.
Aber wenn du es einmal erlebt hast, Pete, und also Nicole, ich gucke dich gerade schon an,
ja.
Ich weiß, du kannst das gleich noch viel besser erklären, aber wenn du einmal erlebt hast, dass ein Mensch Stimmen hört, was das für ein Leiden ist, stellst du es nie wieder in Frage.
Das sind ja auch Dinge, mit denen wir in Berührung kommen. Also Menschen, die eben Stimmen hören, wo das Gegenüber die Dinge eben weder sieht noch hört, noch in irgendeiner Form nachvollziehen kann, was macht der Mensch da gerade durch. Und es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Stimmen, also es kann sein, dass es eben nur kommentierende Stimmen sind. Es kann aber auch sein, dass die wirklich sehr bedrohlich auftreten. Und diesen Leidensdruck von Menschen miterleben zu müssen, was ich selber erstmal nicht wahrnehmen kann, das ist schon auch eine Herausforderung. Also in diesen Momenten eben auch eng an der Seite sein zu können, obwohl ich es selber nicht fühle, nicht höre. Und die Menschen, mit denen wir natürlich auch in Kontakt kommen, die haben genau das erlebt. Also viele von denen, wo es wirklich um Unglauben geht. Also wie kann das denn sein?
Absolut, da sind, ne? sind wir bei Glauben, Wissenschaft und genau. So generell, wenn man das alles betrachtet. Das
ist und für die Menschen ist das Realität. Also die können es nicht unterscheiden, was davon ist möglicherweise wahnhaft und krankheitsbedingt und was davon ist gerade im Jetzt und Hier Realität. Sie haben da keinen Unterschied mehr. Und das ist natürlich auch eine Ausnahmesituation.
Ich glaube so ein bisschen, du hast ja gerade gesagt, das kenne ich von mir selber auch, dann höre ich auch Stimmen. So. Und das kennt eigentlich jeder Mensch. Also wenn wir mal wirklich in uns reinhören, dann kennt jede Frau die Situation vor dem Spiegel, die Hose kannst du auch nicht anziehen. So, und dann sind das erstmal nur Gedanken. Dann haben wir haben auch warnende Stimmen, die kennt doch jeder. Also ich stehe am Straßenrand, da kommt ein Auto und ich habe eine warnende Stimme im Kopf, nicht losgehen. Und Menschen, über die wir jetzt hier sprechen, von denen wir sagen, die hören Stimmen, die können nicht mehr einschätzen, dass das ein Gedanke ist, eine warnende Stimme in der Situation, sondern für die vermischt sich der Realitätsbezug. Also die hören das und können nicht mehr unterscheiden, ja, das ist ein Gedanke, das ist eine Intuition, sondern die haben wirklich das Gefühl, dass diese Stimme aktiv in ihrem Kopf ist. Und es ist leider auch so, dass es oftmals mehrere Stimmen sind. Die Stimme, die zum Beispiel spricht und die auch destruktiv ist, also du wirst es sowieso nicht schaffen. Auch diese Stimme kennen wir ja aus uns, ne? Schaffst du sowieso nicht.
Der unterbewusste Zweifel, der da ist, der ist bei denen einfach nur
zu einer wirklichen Stimme,
geworden. Ne?
Und dann gibt es noch eine andere warnende Stimme, die sagt, das kannst du niemandem erzählen, dass du diese Stimme hörst, weil es wird dir nämlich keiner glauben. Und auch die Stimme kennen wir aus unserem.
Ja, das sind
unserem Unterbewusstsein heraus.
Aber eben nur im Unterbewusstsein.
Ah, ja, genau. Und wir können aber sagen, Das ist so eine Warnung, die ich in mir höre, oder den Gedanken habe ich schon mal öfter. In dem Abgleich ist das wirklich eine Stimme. Aber wenn ich den Abgleich nicht mehr schaffe, dann wird das ganz schön bedrohlich. Die Stimmen fangen dann an zu streiten. Erzähl das bloß keinem. Die werden dich wegbringen. Und die hat letztens auch schon so geguckt, die merkt dir was an. Sei ganz vorsichtig. Das ist ein unglaubliches Leiden und es erfordert ganz viel Vertrauen. Also von unserer Seite auch viel Vertrauensaufbau, dass sich KlientInnen und PatientInnen uns anvertrauen können und sagen können, ich höre Stimmen. Weil wenn wir es wissen, dann können wir anfangen zu helfen.
Die größte Herausforderung dann, die ihr dann da vor der Brust habt, ist die eher fachlich oder emotional?
Na, ist beides.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob man das so trennen kann.
Mhm. Ja. Nehmt ihr denn viel damit nach Hause? Wie geht ihr persönlich damit um? Habt ihr da auch einen Weg für euch gefunden? Müsst ihr damit überhaupt umgehen? Ist das für euch schon so eine Routine geworden, dass ihr sagt, komme ich mit klar? Oder gibt es auch manchmal Dinge, wo ihr sagt, boah, jetzt muss ich erstmal ein Stündchen, weiß ich nicht, draußen mit meiner Schaukel sitzen und ein Weinchen trinken, keine Ahnung.
Wenn ich das erkläre, ich werde das oft gefragt, dann sage ich immer, wir sind alle nicht aus Teflon. Das perlt an uns nicht ab. Mhm. Und die Geschichten, die wir hören, die sind schon gewaltig. Also wenn wir hier manchmal so scherzeln, dann fällt dir oft der Spruch, also wer hier arbeitet, braucht kein Fernsehen mehr und kein Radio, weil wir erleben einfach so viel, dass das unnötig wird. Die Geschichten, die wir hier hören, die sind manchmal unglaublich. Traumatische Erlebnisse, Trauma. Trauma ist ja ein Begriff, der wird mir auch wirklich zu häufig benutzt. Trauma verbinde ich mit einer lebensbedrohlichen Situation. Dann entsteht ein Trauma, eine Verletzung der Seele. Das erleben wir viel, weil es sich um kindlichen Missbrauch handelt, um Vergewaltigung, Kriegstraumatisierung.
Das sind alles Sachen,
Überfall, die wir hier erleben. Ja. Also Menschen, die überfallen wurden, die in lebensbedrohliche Situationen, die halb totgeschlagen wurden. Und natürlich nehmen wir das auch mit. Und ich glaube, die Kunst ist, nicht daran zu leiden. Also, dass wir diese Geschichten mit uns tragen, das macht uns menschlich. Das können wir nicht einfach abstreifen, wie eine zweite Haut.
Und ich glaube, jeder von uns hat natürlich auch für sich selber eine Kompensationsstrategie entwickelt, um genau damit auch umgehen zu können. Also, der Austausch miteinander und untereinander ist einfach auch nicht zu unterschätzen. Das bringt schon deutlich auch Entlastung hier auch in unsere eigenen Reihen, klar, damit wir jeden Tag aufs Neue genau auch wieder damit umgehen können. Und natürlich haben wir hier auch eine fachliche Unterstützung, also regelmäßige Supervisionen, Fallsupervisionen, um nochmal zu gucken, wo stehen wir hier gerade und was hat es vielleicht auch mit mir selber gemacht? Wo komme ich an eigene Grenzen?
Klar.
Denn so wie du schon sagst, Heike, wir sind nicht aus Teflon, wir sind schon auch aus Fleisch und Blut. Und ich glaube natürlich, wenn wir in unser Privatleben blicken, brauchen wir da natürlich auch einen Ausgleich. Und der kann für jeden natürlich auch anders aussehen. Also der eine geht zum Sport, der andere legt sich auf die Couch und guckt Netflix. Mhm. Der andere geht in den Wald und genießt die Natur und der andere fährt ans Meer und der andere putzt die Bude. Also auch
das bin ich nicht.
Ich auch nicht, aber soll es geben.
Es ist auf jeden Fall nicht einfach nur ein Job.
Genau, es ist kein Job.
Es ist auch schon eher eine Passion so, eine Leidenschaft, die man halt dafür entwickelt hat und entwickeln muss, um diesen Beruf überhaupt machen zu können. Ist es so, dass die Leute, die halt hier zu euch kommen, dass die auch finanziell unterstützt werden von der Krankenkasse? Ist das dann alles abgedeckt, dass die, wenn die jetzt sagen, boah, weil manche kommen ja vielleicht nicht, weil die denken, ich habe überhaupt kein Geld dafür oder so und wir möchten, aber ich brauche Hilfe. Seid ihr dann natürlich dann auch dafür da, dass ihr mit den Krankenkassen korrespondiert, dass ihr mit denen redet oder dass ihr denen die Möglichkeit gibt, so und so kann das ablaufen? Wie finanziert man sich?
Das ist so ein bisschen, das muss man so ein bisschen differenzieren.
Ja.
Viele Menschen, die zu uns kommen, sind ja schon lange erkrankt und leben auch von sozialen Leistungen. Also die sind nicht mehr berufstätig oder die haben bereits die Rente beantragt oder die Erwerbsminderungsrente, weil sie nicht mehr arbeiten können oder weil sie noch nicht wieder arbeiten können. Dann ist die Leistung über den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, also das ambulant betreute Wohnen, ist eine kostenlose Leistung, wenn ich soziale Leistungen beziehe. Es ist eine Sozialhilfe, so muss man das verstehen. Die Leistung über die Krankenkassen, die können natürlich grundsätzlich auch alle Menschen beziehen, aber das sind meistens Menschen, die noch berufstätig sind oder auch berufstätig bleiben wollen. Also wir haben auf jeden Fall eine Reihe von Menschen, die vielleicht unterstützt werden müssen, nochmal Anträge zu stellen für soziale Leistungen. Mhm. Und wir haben auch Menschen, die beziehen ein ganz normales Gehalt, weil sie berufstätig sind.
Da unterstützt ihr dann aber auch und helft dann dabei. Ja, das genau. Ist dann, ja, genau. Da muss man sich jetzt erstmal, genau. Das war mir nur wichtig, dass die Leute sich, wenn die jetzt zu euch kommen, erstmal sich keine Sorgen darüber machen müssen. Die sollen erstmal hinkommen und dann kann man alles irgendwie klären.
So, ja, genau. Na?
Und die Krankenkassenleistungen zum Beispiel, also wenn wir jetzt nochmal den Blick auf die ambulant psychiatrische Pflege richten oder auch Soziotherapie, das sind Verordnungen, die Fachärztinnen oder eben ambulante PsychotherapeutInnen dann verordnen. Mhm. Und das reichen wir dann bei der Krankenkasse ein und diese Kosten werden dann auch übernommen. Also es gibt teilweise nochmal Zuzahlungen, so ganz umsonst ist es oft nicht.
Ja, gut.
Aber wie genau. Bei Krankengymnastik.
Genau, ja, so wie, so. Ne, da gibt es einen Eigenanteil.
Krankengymnastik für den Kopf.
So. Ja, so, genau, ja.
Ja, in welchem Alter bewegen wir uns denn mit euren Patienten, Klienten, innen, wie auch immer?
Also, ab dem 21. Lebensjahr.
Also es können jetzt keine Kinder oder sowas zu euch kommen. Ihr seid schon Erwachsene, 21. Genau.
Dann ist der Kostenträger auch ein anderer. Das ist ja eine Hilfe, die übers Jugendamt kommt.
Ah,
und,
okay.
Die Hilfen leisten wir nicht. Manchmal haben wir in der ambulant psychiatrischen Pflege oder Soziotherapie jemanden, der vielleicht auf der Schwelle zum Erwachsenwerden ist.
Ja, also ab 18.
Ja.
Ja.
Okay. Ich habe bei euch den Leitsatz, wenn die Seele verrückt spielt und der Kopf nicht mehr kann. Das stand bei euch ganz oben. Und dann habe ich noch, ich bin an einem Wort so ein bisschen hängen geblieben und zwar seelisch behindert. Körperlich behindert kenne ich. Geistig behindert kenne ich. Seelisch behindert geht sehr, sehr tief rein. Könnt ihr das mal ganz kurz erklären, wie ihr das so definiert, seelisch behindert?
Ja, das definieren wir ja nicht.
Ich wollte gerade sagen, ist nicht unsere Definition.
Das ist nicht unsere Definition. Aber seelisch behindert ist jeder Mensch, der länger als 6 Monate erkrankt ist.
Ja.
Per Definition. Da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, würde ich sagen. Auf der einen Seite haben Menschen mit psychischen Erkrankungen sehr, sehr lange dafür gekämpft, dass das als Behinderung anerkannt wird. Das war nicht immer so. Aber es führt auch dazu, dass Menschen sich stigmatisiert fühlen.
Mhm.
So, es hat so beides.
Okay. Ja, das Wort war ganz interessant, weil das hat man so noch nie irgendwo wirklich mal gelesen oder gehört.
Und möchtest du zu dem Spruch auch noch was hören?
Gerne.
Den Spruch haben wir hier entwickelt mit Menschen in unserem Teilhabe-Workshop. Also wir beteiligen ja alle Menschen, die unsere Hilfen nutzen, in allem, was wir hier so brauchen. Und irgendwann war klar, also ein Flyer wäre auch nochmal gut. Das haben aber auch eigentlich Menschen entschieden, die hier unsere Hilfen nutzen. Die haben gesagt, wir würden gerne noch andere, die auch erkrankt sind, informieren, dass es diese Hilfe gibt. Also haben wir beschlossen, wir brauchen einen Flyer. Und dann haben wir uns über Wochen zusammengesetzt mit so 40, 45 NutzerInnen.
Ja.
Und haben entwickelt, was soll denn eigentlich da draufstehen? Und das ist ein Gemeinschaftswerk und diesen Spruch, den haben wir ausgelotet aus ganz unterschiedlichen Aussagen. Ich weiß nicht, da hatten wir Flipcharts mitgefüllt, was könnte da draufstehen? War ein gemeinsamer Entschluss, dass das gut ist, weil auf der ersten Seite unseres Flyers findest du nirgendwo psychisch krank.
Das ist gut.
Mhm. Ja, genau, das haben die sich gewünscht und das hat ganz viel Spaß gemacht, das zu entwickeln.
Und die Suche hat ja eigentlich damit begonnen, wie könnte dieser Flyer dann aussehen, um Menschen da draußen eben auch anzusprechen und nicht irgendwie diesen Flyer entweder in der Hand zu haben und direkt in die nächste Papiertonne zu werfen.
Absolut.
So, was könnte da draufstehen, was Menschen eben auch erreicht, die auf der Suche nach Hilfe sind?
Mhm.
Und das ist eben das Ergebnis daraus. Und das war eine ganz spannende Zeit, das gemeinsam zu erarbeiten.
Also ich finde diesen Satz sehr, sehr, sehr einprägsam. Also wenn ich den irgendwo lesen würde, würde ich auf jeden Fall, wenn der jetzt nur vorne draufstehen würde, den nicht in eine Mülltonne schmeißen, sondern umdrehen, um zu gucken, was hinten draufsteht. Das habt ihr auf jeden Fall schon mal hingekriegt. Also von meinem Empfinden. Weil manchmal kriegt man, wie du gerade schon gesagt hast, diese Flyer mit, ja, vielen Dank. Ne? Aber das wäre schon... ist schon ein starker Satz und ein tiefer Satz. Eure Klienten, die bei euch in der Betreuung sind, habt ihr da auch schon mal welche als, ich sage es einfach mal in Anführungsstrichen, als für euch geheilt entlassen, dass die gesagt haben, so vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und jetzt brauchen wir euch nicht mehr im Positiven. Jetzt nicht so, brauchen wir euch nicht mehr, sondern im Positiven, jetzt sind wir selber wieder Herr oder Frau unseres Lebens.
Ja, klar.
Das gibt es.
Das sind daran schöne Erfolge, wo man dann auch wirklich sagt, so, wir haben den jetzt so und so lange betreut. Längste Betreuung, die ihr bis jetzt je gemacht habt? Ich meine 4 Jahre.
Also ich glaube, das kann man so nicht sagen, oder? Also ich kenne eine Frau hier im Hilfesystem, genau. Und das lohnt sich immer auch wieder von ihr zu erzählen, ohne ihren Namen zu nennen.
Ja.
Ich bin ja auch in meiner ersten Ausbildung Krankenschwester und die habe ich kennengelernt, da war meine älteste Tochter gerade geboren, die ist jetzt 27 Jahre alt.
Oh.
Und so lange kenne ich diese Frau schon. Also im Kontext Klinik habe ich die damals kennengelernt, wir haben uns unterhalten, als ich noch im Nachtdienst gearbeitet habe. Als wir dann später hier in den ambulanten Hilfen unterwegs waren, hat sie sich uns anvertraut. Und so begleitet sie jetzt schon 27 Jahre meinen Weg.
Krass, ne?
Ja, das ist schon krass, auf jeden Fall.
Also, da vergeht schon einiges an Zeit. Und das, was wir mit diesem Gespräch jetzt auch ein bisschen erreichen wollen, ist den Leuten auch ein bisschen diese Hemmung und die Angst zu nehmen, dass wenn sie merken, irgendetwas ist bei ihnen und sie können es nicht genau definieren, sie fühlen dieses Ungleichgewicht und sie merken, dass es über eine schlechte Phase, die man mal hat, weil gerade der Chef nervt oder keine Ahnung, der Ehepartner, Ehefrau, Ehepartnerin, oder irgendwas anderes, wenn es darüber hinausgeht, dass so ein Klick macht und man wirklich sagt, boah, jetzt komme ich gerade nicht klar und ich brauche einfach Hilfe. Und manchmal ist es ja sogar so, und kann ich mir vorstellen, jetzt könnt ihr da fast so sagen, kommen Leute zu euch, sind vielleicht nur in einer solchen Phase und ihr könnt mit 2, 3 Gesprächen, die ihr führt mit der Person, direkt klar machen, wissen Sie was, sie brauchen uns gar nicht.
Und vielleicht nicht uns, sondern nochmal irgendwas anderes, genau. Mhm. Und auch das ist ja unsere Aufgabe in beratender Funktion, einmal zu hören, worum geht es, was ist aus unserer Sicht tatsächlich sehr hilfreich in dem Moment. Und das bedeutet nicht immer, dass wir da einsteigen müssen, sondern im Netzwerk vielleicht passende Partner herauszusuchen, die da wirklich gut unterstützen können.
Gibt es dieses Krisentelefon, was Sie gesagt haben, 24/7, irgendwie können Leute da anrufen. Ist das so wie dieses, weiß nicht, Sorgentelefon? Es gibt ja so eine allgemeine, kann euch da jeder anrufen, immer? Oder nur eure Klienten? Nee,
das ist unseren KlientInnen und PatientInnen vorbehalten. Es ist ein Angebot, das eigentlich gekoppelt ist mit der ambulant-psychiatrischen Pflege. Dass wir aber allen Klienten und Klientinnen geöffnet haben, dieses Krisentelefon, weil das unglaublich hilfreich ist, zu wissen, wenn ich in Not bin, kann ich jemanden anrufen. Es ist aber nicht die Telefonseelsorge.
Das meine ich.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das hier machen, die machen das alle freiwillig. Wir kriegen das nicht refinanziert, das zahlt uns kein Mensch. Und das machen die, nachdem die hier den ganzen Tag gearbeitet haben, halten die dann nachts das Krisentelefon vor. Und ich kann wirklich auch sagen, alle Klienten und Klientinnen und auch die Patienten und Patientinnen, die die Nummer dieses Krisentelefones haben, die nutzen das wirklich, wenn sie in einer akuten Krise sind und nicht mehr ein- und auswissen. Die nutzen das nicht, um zu erzählen, ich habe heute am Tag auch mal einen schlechten Lauf gehabt oder der Tee schmeckt mir nicht. Also da sind wir schon auch so eng im Austausch, dass die wissen, wofür ist dieses Krisentelefon da? Und das ist wirklich einer akuten Krisensituation vorbehalten. Wie kann ich vielleicht da jetzt nochmal durchkommen? Und auch da schätzen wir ein, ob da eine Grenze erreicht ist, dass wir nochmal weiterführende Hilfen oder den RTW rufen müssen.
Die gehen besonnen mit dieser Nummer an. Wenn es klingelt, wisst ihr schon,
jetzt
99%, wenn das klingelt, dann wisst ihr, jetzt geht's gleich, ist gleich ein wichtiges Gespräch auf jeden Fall. Ne?
Genau. Ja.
Gibt's denn einen Fall, wir brauchen jetzt gar nicht groß in die Tiefe zu einem speziellen Fall gehen, aber eine Situation, ein Fall, wie auch immer, der euch besonders geprägt hat in den letzten 4 Jahren, gab's sowas? Oder ist das eigentlich bei allen Dingen so, die hier so passieren? Manchmal erinnert man sich ja an den einen oder andere Sache.
Die gibt es, weil wir ja auch in jeder Begegnung verändern wir uns und nehmen nochmal Dinge mit. Also auch wir drei hier, nachdem wir gleich diesen Podcast beendet haben, sind ja nicht mehr die gleichen wie vorher. So, ich habe was wahrgenommen, wo vielleicht dein Interesse liegt, dein Interesse an unserer Arbeit, auch aus dem, was du von dir jetzt erzählt hast und preisgegeben hast. Und dadurch verändert sich ja alles in uns. Wir wissen auf einmal Dinge, die wir vorher nicht wussten. Und können vielleicht Sachen auch nochmal anders verstehen, die wir vorher noch nicht verstanden haben. Und genauso passiert das ja auch mit den Menschen, die wir begleiten. Also vielleicht kann man das auch so sagen, wenn ich vorher noch ein Vorurteil hatte und ich lerne dann einen Menschen kennen, der mir aus seinem Leben erzählt und ich begreife auf einmal, das ist alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, dann bin ich danach nicht mehr die gleiche Heike, die ich vorher war.
Absolut.
Und so lernen wir ganz viele Menschen kennen, die uns eines Besseren belehren. Ich kann wirklich sagen, ich nehme von jedem was mit. Wir haben Menschen, die leben in Messi-Wohnungen. Die kommen hier an, trauen sich jahrelang möglicherweise nicht, Hilfen anzunehmen, weil sie sich auch so schämen. ich muss ja erstmal jemanden reinlassen in so eine Wohnung, wenn der Müll sich schon bis zur Decke stapelt und da kommen auch schon die Würmer raus. Das ist ekelhaft und das möchte ich überhaupt keinem zeigen. So. Und dann komme ich da rein und dann ist ja der erste Gedanke, was sind das wohl für Leute, die in solchen Zuständen leben? Mhm. Und wenn mir derjenige aber dann erzählt, dass er IT studiert hat und jahrelang gearbeitet hat und eine Familie hatte und Kinder und dann ist er erkrankt und dann hat sich dieses Krankheitsbild abgezeichnet und es ist immer schlimmer geworden und immer schlimmer. So, wo ist denn dann meine Bewertung? Und so nehme ich ja von jedem etwas mit. Ich erlebe den Menschen und dann habe ich erstmal das Bild. Aber die Dinge sind ja oft ganz anders, als sie scheinen.
Sehr schön. Was ich jetzt gerade sehr schön fand, was du gesagt hast, man ist nach keinem Gespräch, was man geführt hat, noch der gleiche wie vor diesem Gespräch. Mhm. Das stimmt, weil man immer irgendwie was mitnimmt. Also
es ist eine Bereicherung.
Es ist wirklich.
Also jeder zwischenmenschliche Kontakt, jede zwischenmenschliche Begegnung ist eine Bereicherung. Ja.
Mhm. Mhm. Ihr beide macht das mit eurem Team, mit Herz, mit Hingabe und helft diesen Menschen, wenn die Person, von der du gerade geredet hast, vielleicht Familie hatte und so, sagen wir mal, wenn der die Jahre vorher schon zu euch gekommen wäre, hätte es vielleicht gar nicht so weit kommen müssen. Stelle ich mir jetzt so vor, dass Menschen, die direkt in einer solchen Situation sind, wo dieser Kipppunkt ist, wo gerade alles wackelt im Leben und diese Menschen dann halt nicht wissen, wo können sie hin oder muss ich mir jetzt helfen lassen? Dafür seid ihr genau da. Ihr seid dafür da, um Menschen zu sagen, mit dir ist alles in Ordnung, aber da ist gerade einfach deine Seele im Ungleichgewicht und da können wir dich unterstützen. Die können euch anrufen, erreichen im Internet, ihr seht eure Homepage, sehr ansprechend, da findet man auch alles, Kontakt und man kann euch anrufen. Da muss sich keiner irgendwie schämen oder Angst haben, davor abgelehnt zu werden. Ihr seid wirklich Menschen, die auf die Menschen mit Herz zugehen können und Offenheit und dementsprechend alles, was da so am Telefon gesprochen wird, wird selbstverständlich auch privat gehalten, vertraulich behalten.
Ja.
Und wie gesagt, wenn viele Menschen, die diesen Schritt machen, eher machen würden, erspart man sich vielleicht hinten raus genau sowas, dass man nachher vielleicht eine Partnerin, Partner verliert, eine Messi-Wohnung hat. Aber das muss jeder Mensch ja für sich selber wissen, wann er diesen Schritt gehen kann.
Genau. Und es ist auch ein Gedanke, der uns so oft quält. Also dieses hätte, könnte, wollte, das kennen wir ja auch. Das kennen wir aus uns. Und die kommen oft an und sind dann in dieser prekären Situation, in all der Peinlichkeit. Und dann haben die natürlich auch Gedanken, wäre ich doch mal eher gekommen. Und jetzt denken die bestimmt, na ja, da hätte ja auch schon mal 5 Jahre eher einen Anlass geben müssen. Hätte, Fahrradkette.
Ja.
Mhm.
Ich finde, das sind Gedanken, die brauchen wir uns nicht machen, weil dann war es möglicherweise noch nicht der richtige Zeitpunkt, dass ich auch Hilfe annehmen kann oder dass ich für mich selber auch erkenne, ich möchte so gar nicht mehr. Ich muss ja erstmal einen Veränderungswunsch haben und dafür brauche ich auch eine Erkenntnis, so wie es jetzt ist, möchte ich gar nicht, dass es so bleibt.
Die verschüttete Milch aus der Vergangenheit, man kann dann einfach nur im Hier und Jetzt sagen, aber jetzt hast du es hingekriegt, es ist nicht wichtig, was hätte sein können, es ist wichtig, was jetzt ist und da seid ihr mit eurem Team da.
Es quält uns nur, also all die Entscheidungen, die wir in unserem Leben so treffen. Und auch du wirst ja Entscheidungen getroffen haben als jüngerer Mann, so, ne? die du heute vielleicht manchmal anzweifelt und denkst, ja, die Entscheidung würde ich heute nicht mehr treffen. Und so ist es mit allen Themen in unserem Leben. Und ich kann nur sagen, ich habe ja auch Entscheidungen getroffen, die würde ich heute so nicht mehr treffen. Aber mit dem Wissen, was mir damals zur Verfügung stand, war es doch die Entscheidung, die ich treffen konnte.
Und
auch wenn ich heute vielleicht eine andere Entscheidung treffen würde, weil ich ja heute auch über ein anderes Wissen verfüge, über eine andere Lebenserfahrung, ist es das, was mir zu dem Zeitpunkt möglich war. Und so können wir vielleicht viel verzeihender auf unser Leben gucken.
Das ist wichtig, ja.
Und das macht uns ja auch ehrlich gesagt aus. Also wenn wir alles im Leben richtig gemacht hätten.
Ganz ehrlich, hast du völlig recht, Nicole. Das ist jede Entscheidung, die man mal irgendwann getroffen hat, ob jetzt gut oder schlecht, hat euch ja zu diesem Menschen gemacht, der ihr jetzt seid. Also, wir haben jetzt abschließend Promovere, vorwärts bewegen, Hilfe bei psychischen Erkrankungen, wenn die Seele verrückt spielt und der Kopf nicht mehr kann. Hier in Bottrop seit 4 Jahren mit einem ganz, ganz tollen Team. 2 ganz tollen Frauen, mit denen ich hier gerade jetzt geredet habe, eine Stunde. Und es ist definitiv etwas, das wir immer mehr in unserer Gesellschaft brauchen, Hilfe bei psychischen Erkrankungen. Und wir wollten euch einfach, und damit rede ich jetzt mit den Hörern ganz kurz, ein wenig die Hemmung nehmen, sich vielleicht an die oder andere Instanzen zu wenden, die euch vielleicht helfen können, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr gerade in einem Ungleichgewicht eurer Seele seid, das ihr selber nicht mehr tragen könnt. Und dafür seid ihr ja da, um mitzutragen, um zu helfen. Es war sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe gar keine Fragen mehr, weil ich eigentlich jetzt über all das, was wir gerade besprochen haben, erstmal nachdenken muss. Das soll jetzt erstmal so ein bisschen sacken. Wir haben euren Aufgabenbereich, haben wir erläutert. Habt ihr noch was, was ihr vielleicht noch loswerden wollt?
Ich habe so gedacht, ich glaube, ich würde mich gerne nochmal mit dir unterhalten, wie kommunizieren wir eigentlich miteinander und wie hat Kommunikation sich auch verändert? Vielleicht auch darüber, warum immer mehr ganz junge Menschen unsere Hilfe suchen und was hat das vielleicht auch mit der Nutzung von sozialen Medien zu tun? Warum können eigentlich viele junge Menschen nicht mehr telefonieren oder haben Angst, im direkten Kontakt mit anderen Menschen etwas zu klären? Und was können wir vielleicht auch tun? Und wie können wir das besprechbar machen, um diesen jungen Menschen auch eine andere Starthilfe zu geben? Weil das ist schon was, das beschäftigt mich wirklich sehr, auch im Zuwachs von psychischen Erkrankungen. Aber was hat das auch damit zu tun, dass wir so wenig nur noch im direkten Kontakt miteinander kommunizieren? Was hat das auch mit dem Thema Einsamkeit zu tun?
Absolut.
Und wie kommen wir da wieder zusammen? Weil ich glaube, das ist so das Zeichen der Zeit. In allem, was uns gerade bewegt, was uns als Gesellschaft bewegt, ist es die Zeit, in der wir wieder zusammenrücken müssen und gucken müssen, was macht uns Menschen eigentlich aus und wie kommen wir wieder zusammen, um auch den Generationen, die jetzt kommen, Halt anbieten zu können und auch ein durch diese Zeit kommen. Und da fühle ich mich schon verpflichtet, im Rahmen meiner Möglichkeiten alles dazu zu tun, dass sich Gesellschaft damit auch beschäftigt. Ich bin selber Mutter von 3 Kindern und ich sehe, wie sich die Dinge gerade verändern. Und ich glaube, jeder ist aufgefordert, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.
Das ist ein Riesenthema. Hast du völlig recht. Wenn wir das jetzt aufmachen, würden wir noch 2 Stunden quatschen.
Ja, ja.
Aber
könnten wir auch.
Aber
ja,
könnten wir auch, weil das ist wirklich ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Und da nochmal in die Tiefe zu gehen, interessante Geschichte, vielleicht sogar mit Jugendlichen, die in der Art vielleicht sogar ein bisschen betroffen sind und dann nochmal vielleicht sogar aus ihrer eigenen Erfahrung nochmal was dazu erzählen können. Mhm. Super interessantes Thema, packe ich auf jeden Fall in meinen Hinterkopf und halte ich mal fest. Nicole, bist du zufrieden?
Sehr.
Sehr?
Ja, sehr. Also ist ja heute für uns vielleicht auch ein Premierenerlebnis, so mal mit dir darüber ins Gespräch zu gehen und nicht nur mit dir, sondern mit vielen Zuhörerinnen. Und es war eine tolle Erfahrung.
Hat Spaß gemacht. Ja. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, es bleibt noch viel offen. Wenn ihr Informationen braucht, guckt einfach bei Promovere auf der Homepage. Da findet ihr wirklich ganz, ganz viele Informationen. Ihr seht auch die ganzen Mitarbeiter, die hier tagtäglich wirklich für euch da sind. Und ja, in dem Fall waren heute die Nicole und die Heike für uns jetzt heute bei dieser Podcast-Hard-Folge da. Ich danke euch, dass wir das Gespräch geführt haben. Und du hast recht, Heike, ich bin ein anderer und habe definitiv ein paar Fragen beantwortet gekriegt, aber auch ein paar, über die ich jetzt noch nachdenken werde. Das werden bestimmt einige der Hörer auch machen. Ja, dann enden wir heute mit dieser Folge und ich wünsche euch da draußen noch einen schönen Tag. Wir hören uns zu einer regulären Folge nächsten Freitag. Und bis dahin sagen wir einfach Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.